Ich darf euch erstmal allen gratulieren, nämlich dass ihr überhaupt noch an diesem Tag heute Gottesdienst feiert. Das ist ja alles andere als selbstverständlich, Christi Himmelfahrt. Man liest, dass kaum noch jemand überhaupt mit diesem Feiertag, mit diesem Fest was anfängt. Die meisten feiern, wenn überhaupt noch, Vatertag, ist auch ein schönes Fest. Herzlichen Glückwunsch auch an die Väter, aber es ist Christi Himmelfahrt und selbstfreie Gemeinden, Gemeinschaften feiern oft diesen Tag gar nicht mehr, nutzen den gar nicht mehr für den Gottesdienst. Umso schöner, dass wir heute hier zusammen sind. Ich möchte mit Gebet starten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich möchte dich so herzlich bitten, dass wir hören, wie die Jünger, die Jüngerinnen, ja ganz am Anfang, dass wir hören, wie Jünger und tun, was du sagst, dass du deine Worte lebendig machst für unsere Zeit, dass du uns zeigst, was sie für uns ganz persönlich, für unsere Gemeinden bedeuten und was du mit deiner Gemeinde in dieser Zeit vorhast und möchtest. Segne du dein Wort, gib du Gnade zum Hören und Gnade zum Reden. Amen. Ich habe euch drei Zitate mitgebracht. Das erste: Pfarrer und Pastoren scheinen heute mehr an politischem Einfluss in der Gesellschaft interessiert zu sein, als an geistlicher Leidenschaft in den Kirchen und Gemeinden. Und das, während die Popkultur zum moralischen Verfall der Jugend beiträgt. Erstes Zitat. Zweites Zitat: Während vor allem die Protestanten durch eine zunehmend ethische Vielfalt und verschiedene Glaubensüberzeugungen gekennzeichnet sind, zeigen sie eine sterile Spiritualität. Ein Pastor beklagt sich über die sich um sich greifende Spielsucht und Taktlosigkeit, wobei sich Gemeinde immer mehr durch Bequemlichkeit auszeichnet. Zweites Zitat. Drittes Zitat: Auf dem Campus von Hochschulen wimmelt es von Studenten, die den neuesten Philosophien hinterherlaufen. Je unbiblischer, desto besser. Je höher gebildet eine Person ist, desto weniger wahrscheinlich ist sie Christ. Inzwischen sind die Kirchen und Gemeinden voll von Leuten, die den Predigern zuhören, ihren Predigten dann aber widersprechen durch die Art, wie sie leben. Das könnten Zitate aus Internetblogs oder irgendwelchen Internetforen, Diskussionsgruppen sein. Tatsächlich stammt das erste Zitat aus Großbritannien, kurz bevor John und Charles Wesley, George Whitefield, eine große Erweckung in Gang gebracht haben. Das zweite Zitat stammt aus den amerikanischen Kolonien, kurz vor der ersten großen Erweckung. Und das dritte Zitat stammt ebenfalls aus den USA um 1800, zu Beginn der zweiten großen Erweckung. Also ihr lacht, das sind uralte Zitate, ja, uralt, also ältere Zitate. Aber was das bei mir ausgelöst hat, ist Hoffnung. Also wir sind nicht die erste Generation von Christen, die sich einer Gesellschaft gegenüberstehen, ja, wo das Klima vielleicht geprägt ist, dass man kritisch gegenüber dem Christentum eingestellt ist. Und ich habe diese Zitate in einem Artikel gefunden, sollen wir für Erweckung beten? Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein gutes Thema. Es ist, glaube ich, wieder Zeit, dass wir als Gemeinde für Erweckung beten. Und das Zweite, dass wir uns bewusst machen, dass Gott Grenzen sprengt. Was meine ich mit Grenzen sprengt? Ich habe da dieses Bild im Kopf, ich war vor kurzem im Allgäu und wenn man dort Straßen baut, dann ist das nicht so einfach. Also entweder Berg hoch, Berg runter oder man muss eben auch mal ein paar Felsblöcke aus dem Weg sprengen oder sich einen Tunnel durch den Berg sprengen, damit man weiterkommt. Und das ist so dieses Bild Grenzen sprengen und das möchte ich euch zeigen. Ich möchte euch noch ein Lieblingszitat von mir nennen von Antoine Saint-Exupéry, ich bin kein Franzose, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Also vielleicht spricht mich das besonders an, weil ich jemand bin, der eher gerne Aufgaben verteilt, der Arbeit einteilt, der gerne Material zusammenbringt. Und das mich selber daran erinnert, ohne die richtige Motivation, ohne die richtige Leidenschaft, ohne die richtige Sehnsucht, kannst du das andere alles an den Nagel hängen. Also wünsche ich mir auch ein Stück weit, dass ihr heute gepackt werdet von neuer Sehnsucht, Leidenschaft, nicht nach großem Mehr, sondern nach Erweckung. Ist die noch da? Ist das noch da? Erweckung? Ist das noch Wunsch von uns als Gemeinde in unserer Zeit, in unserem Land? Was ist überhaupt Erweckung? Vielleicht ist ja der Begriff schon gar nicht mehr so gebräuchlich. Jonathan Edwards, also einer, den Gott gebraucht hat, um in den USA eine große Erweckung in Gang zu halten oder in Gang zu bringen. Er sagt, es ist eine besondere Zeit der Gnade, in der Gott seinen Geist ausgießt, wodurch es unter Christen zu einer größeren Heiligung und unter den Verlorenen zu Bekehrungen kommt. Eine andere Definition heißt, Erweckung ist ein übernatürliches Werk Gottes, bei dem der Geist Gottes das Wort Gottes gebraucht, um die Herzen des Volkes Gottes zu Gott selbst umzukehren und alles zu seiner Ehre. Also ihr merkt, Erweckung, da hat man natürlich vielleicht Menschen im Blick, die jetzt so kritisch oder ablehnend gegenüber dem Glauben eingestellt sind. Aber anfangen tut es tatsächlich bei der Gemeinde, bei den Christen. Und deswegen möchte ich mit euch eben an den Beginn der Apostelgeschichte schauen. Man könnte sagen, die Apostelgeschichte ist eigentlich nichts anderes als ein Erweckungsbuch. Vielleicht müsst ihr sie nochmal unter dem Aspekt lesen, ein Erweckungsbuch. Ein Erweckungsbuch, wo auch Gott immer wieder Grenzen gesprengt hat, den Weg frei gemacht hat für den Glauben. Und deswegen, ihr habt den Text ja auch abgedruckt, wir werden Stück für Stück durch diesen Text gehen, Apostelgeschichte Kapitel 1, 1 bis 14, und beginnen möchte ich mit den Versen 1 bis 3. Da heißt es, im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er nach seinem Leiden und Sterben sich zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Diese ersten drei Verse habe ich überschrieben, zuerst die Theorie, dann die Praxis. Also 40 Tage Unterricht Reich Gottes. Und ich weiß nicht, ob das bei euch so spannend klingt. Ich habe immer wieder auch meinen Bibelstunden gehört, ja, das ist so schulisch, du stellst immer wieder Fragen, fühle ich mich so wie im Unterricht? Ja, so ist das. Am Anfang steht Lernen. Ich bin ja außer Theologe auch noch Ingenieur und ich kann mich noch erinnern, als ich da das Studium angefangen habe, da musst du mit den Grundlagen anfangen und du darfst nicht an den Computer und nicht an den Lötkolben und das hat mich genervt. Und bei Theologie ist es im Grunde nämlich anders. Du musst erst Griechisch lernen und erst Hebräisch lernen, bevor du so an die spannenden Themen ran darfst und an die Praxis ran darfst. Also am Anfang Theorie. Ich weiß gar nicht, ob ihr merkt, ich habe ja gesagt, Gott sprengt Grenzen. Und Reich Gottes Lehre, das ist Dynamit, das ist Sprengstoff. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob uns das überhaupt noch so geht. Schauen wir uns ganz kurz mal an. Apostelgeschichte ist ja ein Buch von Lukas. Er hat einen ersten Bericht gegeben, das Lukas-Evangelium. Und er hat hier einen zweiten Bericht geschrieben, eben die Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist dem Theophilus gewidmet. Und ja, es gibt viele verschiedene Vermutungen, wer denn dieser Theophilus war. Also Jude aus Alexandrien, ein römischer Beamter oder sogar ein Hohenpriester. Also da gibt es viele Vermutungen. Letztendlich weiß es keiner, außer sehr. Aber ich möchte diesen Namen mal nehmen in seinem wörtlichen Sinn. Theophilus heißt Gott liebend. Und ja, es war eine historische Person, der Lukas geschrieben hat. Aber wenn wir diese Worte mal heute für uns persönlich nehmen wollen, dann möchte ich euch fragen, ob du sagen würdest von dir, ich bin so ein Theophilus, ich bin Gott liebend, ich liebe Gott. Weil wenn das so ist, dann ist es ganz leicht, das, was hier gesagt wird, auch persönlich zu nehmen und zu sagen, doch, das hat heute genauso Relevanz wie vor fast 2000 Jahren. Also es ist an alle, die Gott lieben. Ursprünglich war es an die Apostel und die spielen natürlich eine wichtige Rolle in dieser Zeit, geprägt von dem Wirken, wo Jesus hier auf der Erde gewirkt hat, bis zu seiner Himmelfahrt und auch nach der Himmelfahrt. Ich möchte nochmal Vers 3 anschauen, weil hier dieser Sprengstoff drinsteckt. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das ist so, da wird so schnell drüber hinweggegangen, aber es ist eigentlich die erste wirklich gewaltige Grenze, die Gott hier sprengt. Da ist Jesus Christus, der gelitten hat und gestorben ist. Und der dann überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden ist. Wir glauben an einen auferstandenen Herrn, der wieder lebendig geworden ist. Ich weiß es nicht, ob das wirklich noch so Sprengstoff ist, ob das noch was weckt in uns. Also er ist nicht irgendwie geistlich, lebt weiter so. Nein, er ist wirklich zu neuem Leben gekommen. Er hat ein Auferstehungsleib gehabt mit den Zeichen seines Leidens und Sterbens. Und manchmal frage ich mich, ob wir zu viel auf christlichen Beerdigungen nur sind, wo das so als selbstverständlich genommen wird. Ich war vor kurzem wieder auf einer Beerdigung und habe gemerkt, wie es Menschen geht, die keine Hoffnung auf Auferstehung haben. Und es tut gut, das wieder bewusst zu machen, was das für einen Unterschied macht, was das für ein Sprengstoff ist, was damals passiert ist. Das ist Dynamit. Das ist die Botschaft des Evangeliums, des Reiches Gottes. Und ich wünsche, dass wir diesen Wumms sozusagen auch wieder ganz persönlich spüren. Und wo das nicht der Fall ist, sind wir wieder bei diesem Punkt, dass ich glaube, wir brauchen Erweckung zuerst unserer eigenen Herzen. Wo das nicht da ist, wo das kalt geworden ist, wo das selbstverständlich geworden ist. Herr, erneuere das. Jetzt geht es an die konkreten Anweisungen, mit diesem Dynamit umzugehen. Und das Erste, warten. Auch nicht so schön. Vers 4 und 5. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, in Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusagen abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Wie gesagt, es geht darum, die Jünger haben ganz viel erlebt, vor der Himmelfahrt. Jesus hat gewirkt vor der Himmelfahrt und Jesus wirkt auch nach der Himmelfahrt. Apostelgeschichte, so heißt es im Deutschen dieses Buch, im Englischen heißt es Acts oder im Griechischen Taten der Apostel. Und ja, es geht weiter um die Apostel. Aber eigentlich sind es doch die Taten Jesu. Die Taten Jesu an den Aposteln und die Taten Jesu durch die Apostel. Die Apostel, das sind die wichtigen Augenzeugen, die Jesus selber ausgewählt hat, die er gelehrt hat. Aber wie gesagt, hinter ihnen steckt Jesus selbst. Der Theologe Albrecht Bengel, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Johann Albrecht Bengel, der hat deswegen gesagt, eigentlich müsste dieses Buch auch heißen, die Taten des Heiligen Geistes. Es ist ein Erweckungsbuch, ein Buch über den Heiligen Geist. Obwohl also die Apostel das Evangelium hatten, diese Lehre von Jesus selbst, 40 Tage Reich Gottes Lehre, fehlt noch was. Wenn du Dynamit hast, dann fehlt noch was zum Anzünden. Und das ist der Heilige Geist. Und deswegen wartet. Da kommt noch was. Ihr braucht noch was. Der Vers 5 hier, der macht deutlich, Johannes hat das angefangen, Menschen mit Wasser zur Buße und zur Umkehr zu taufen. Und die christliche Wassertaufe, die schließt nahtlos daran an. Das ist eine Taufe zur Umkehr. Aber das Neue Testament macht uns klar, es hat sich, finde ich, auch seit damals nichts geändert. Der Einzige, der mit Heiligem Geist tauft, und nicht nur die Apostel, sondern bis heute, ist Jesus selbst. Der Johannes der Täufer, der erklärt, ich taufe mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist auch spannend. Das ist etwas, was nicht in der Verfügungsgewalt der Apostel stand, sondern die Apostel müssen warten. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Jesus gibt das zu der Zeit, wo er sagt, jetzt ist es soweit. Beziehungsweise der Vater gibt es zu der Zeit, wo er festlegt. Es ist nicht in der Macht der Apostel, diesen Zeit zu bestimmen. Gehen wir weiter. Vers 6 und 7. Und da merken wir, nicht nur mit uns, auch damals mit den Jüngern hatte es Jesus vielleicht nicht so leicht. Ich habe das überschrieben, die falsche Sicht von Erweckung. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Das ist doch witzig. Also er hat 40 Tage über Reich Gottes gepredigt, gelehrt. Der beste Lehrer, bin ich überzeugt, den es dazu gibt. Und noch einmal muss er falsche Sichtweisen korrigieren. Johannes Calvin hat mal zu Vers 6 gesagt, die Frage der Jünger enthält so viele Irrtümer wie Worte. Da steht von Wiederherstellen. Also wenn da von Wiederherstellen die Rede ist, dann denken Sie an etwas, was es schon mal gab, was schon mal da war. Also wahrscheinlich das politische, israelitische Königreich. Zweites Stichwort, israelitisch. Also sie denken immer noch an Nation, an ein nationales israelitisch-jüdisches Königreich. Und dann, jetzt ist jetzt die Zeit. Sie denken, mit Jesus passiert jetzt. Aber es geht gar nicht um ein Reich, muss Jesus ihnen deutlich machen, sondern es geht um die Herrschaft Jesu, die sich ausbreiten soll in den Gläubigen. Und so merke ich auch bei uns, dass manchmal so die Sicht von Erweckung vielleicht ganz verzerrt oder sogar ganz falsch ist. Was heißt es denn, mit Heiligen Geist ausgerüstet zu werden? Was erwarten wir? Also wie soll denn die Geistestaufe sich auswirken? Muss man da in fremden Sprachen reden? Das hat noch biblische Anklänge, ja. Aber ist das der Kern? Geht es um Wunder und Heilungen? Geht es um große Veranstaltungen? Riesige Zahlen? Ist das Erweckung? Heißt es, dass ich erfrischt werde, dass es mir im Glauben besser geht? Was ist Erweckung? Worum geht es bei der Taufe mit dem Heiligen Geist? Die Antwort findet ihr in Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus sagt, kümmert euch nicht um den Job, den Gott der Vater macht, kümmert euch um euren Job. Guckt auf die Dinge, die euch angehen. Und dann merkt ihr, hier will Jesus seinen Jüngern drei Grenzen sprengen, mithilfe des Heiligen Geistes. Nämlich das erste, die erste Grenze, die er sprengen will, ist, es soll über menschliche Kraft hinausgehen. Ihr sollt Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Das zweite Ich glaube, dass hier auch Ängste, Selbstzweifel, auch Unfähigkeit überwunden wird, Zeugen zu sein. Und das Dritte ist offensichtlich, dass auch diese ganzen regionalen, kulturellen, sprachlichen Grenzen gesprengt werden sollen. Lass uns die drei Punkte mal einzeln anschauen. Menschliche Kraft. Durch den Heiligen Geist sollen sie Kraft bekommen. Es geht also wirklich um viel mehr als ein politisches, als ein weltliches Reich und Macht oder Kraft. Es geht, dass Jesu wirklich sein Werk, das er angefangen hat, durch den Heiligen Geist in seinen Jüngerinnen und Jünger weiterführt. Und ja, da gehören, wenn man der Apostelgeschichte lesen, natürlich Heilung, Wunder dazu. Aber was, wenn wir nur da drauf schauen, dann vergessen wir, da gehört auch Leiden und Verfolgung und Gefängnis dazu. Auch das gehört dazu. Kraft, das klingt so, ne? Im Alter vielleicht, dem einen oder anderen geht es schon so, dass die Kraft ausgeht. Was ist das für Kraft? Es ist Kraft auch, Mühsal auf sich zu nehmen, lange Wegreisen, also für Paulus. Es ist, er schreibt, dass er Hunger ausgehalten hat, dass er Durst ausgehalten hat, Kälte ausgehalten hat. Ja, vielleicht wäre er bei Regen sogar draußen gestanden und hätte heute Gottesdienst gefeiert, aber wir müssen uns nicht quälen. Ne? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, diese Kraft, die wir brauchen, um die Herzen der Menschen zu Gott zu bekehren, weil das geht mit menschlicher Kraft nicht. Die beste Predigt kann kein Herzen, kein Mensch bekehren. Das beste Glaubensgespräch, menschlich, logisch, Erklärung, gute Gründe, wird keinen zu geistlichem Leben bringen. Das allein tut der Heilige Geist. Das allein mit Gottes Kraft möglich. Das Zweite, Ängste, Selbstzweifel, Unfähigkeit, um Zeuge zu sein. Wir haben ja dieses Jahr das schöne Thema in der evangelischen Gesellschaft, Glauben teilen. Und ich gehe immer noch davon aus, dass das bei den meisten, auch in der EG, jetzt keine Freudensprünge machen lässt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil wir oft auf uns schauen und wir merken eben, da gibt es Grenzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hören, Gott will genau diese Grenzen auch sprengen. Also ob das jetzt reale oder nur eingebildete Ängste sind, also ob ich Angst habe, abgelehnt zu werden, Angst habe, verspottet zu werden, oder ob das reale Ängste sind, dass ich vielleicht ins Abseits gestellt werde. Ihr habt vielleicht mitbekommen, ein Sportler, Fußballer, die sich zu Jesus bekennen, wie die dann in den Medien da wirklich eins auf den Deckel bekommen. Und trotzdem, der Heilige Geist will Kraft geben und will Ängste nehmen, um Zeuge zu sein. Selbstzweifel ist auch sowas. Wer bin ich schon? Was kann ich denn? Und da ist doch gut, sich nochmal zu erinnern, boah, das waren auch nur Fischer, einfache Leute. Und die hat Jesus gebraucht. Die hat Gott gebraucht, um sein Werk zu tun. Also es geht nicht darum, wer bin ich, sondern was kann Gott durch seinen Geist mit mir tun? Und dann auch vielleicht diese Unfähigkeit, ich bin kein guter Redner, ich kann nicht gut Glaubensgespräche führen, ich bin nicht so menschenorientiert, wie auch immer das bei uns aussehen mag. Und hier ist vielleicht nochmal gut, dass wir uns erinnern, wie kann ich Zeuge sein? Ich kann Zeuge sein dadurch, indem ich einfach darstelle, wie Gottes Kraft mein Leben verändert hat. Das ist ja, was wir oft sagen, wenn wir sagen, ich mein Zeugnis geben. Ja? Wie hat Jesus mein Leben verändert? Manchmal ist es gut, wenn das lang her ist, sich wieder dran zu erinnern und zu sagen, ja, genau, da wird Gottes Kraft sichtbar. Weil das war keine menschliche Entscheidung. Das war direkt Gottes Wirken in meinem Leben. Und das Dritte, regional, kulturelle, sprachliche, religiöse Grenzen werden hier gesprengt. Also da ist die Rede von Juda, Samarien und überall sonst. Und ich finde das ja schön, dass wir hier auch Gäste haben. Ich nehme an, viele Iran-Farsi sprechend. Also meine Grenzen sind schnell erreicht. Das Letzte, was ich noch auf Farsi sagen kann, Khoda Hafiz. Ist das richtig? Salam noch, ja, okay. Also aber dann ist Ende. Ja. Aber Gott hat Wege gefunden, zu allen Menschen, zu allen Kulturen. Und wir in Deutschland, wir gehen immer noch von aus, dass das Christentum von uns ausging. Aber ist ja gar nicht wahr. Das Christentum ist keine deutsche Erfindung, ist keine westliche Erfindung, keine europäische Erfindung. Aber ja, es geht in die ganze Welt. Und es ist sogar so, dass inzwischen Christen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, weil Deutschland nicht mehr christlich ist. Wir brauchen Hilfe von außen. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun könnten. Ja? Sondern ich glaube hier, ihr werdet Zeugen sein, ihr sollt Zeugen sein. Das ist unser Auftrag, unser Job. Und da heißt es eben auch, wir sollen hingehen. Wir sollen nicht warten, bis die Leute kommen. Das ist schön, wenn Menschen kommen, aber wir müssen hingehen. Nicht jeder muss in ein anderes Land gehen, nicht jeder muss seinen Wohnort verlassen, aber vielleicht ist es die Grenze zum Nachbarn zu überwinden. Vielleicht zum Arbeitskollegen, Sportkollegen, was auch immer. Einfach die Menschen in meinem Umfeld auch dort meinen Glauben bezeugen. Was hält uns ab? Lesen wir weiter, Vers 9 bis 11. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dort wo Jesus hin verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Das ist schon hart. Also es ist bestimmt ein tolles Erlebnis. Jesus geht, zwei Engel, aber dann gibt es erstmal einen Anpfiff, sage ich mal. Was starrt ihr so in den Himmel? Das ist eine Kritik. Ihr habt doch gerade einen Job bekommen. Was hält euch auf? Lasst euch nicht abhalten. Und ich frage mich manchmal, wo starren wir hin? Auf was gucken wir? John Stott hat an der Stelle gewarnt vor nutzloser geistlicher Sterneguckerei. Ja, wir müssen mal kritisch gucken, ob wir als Gemeinde nicht nutzlose geistliche Sterneguckerei manchmal betreiben. Also, und ich glaube, das kann in zwei Weisen passieren. Entweder also auch falscher Aktivismus, so die eigenmächtigen Versuche, Gottes Reich aufzubauen, oder auch falscher Pietismus, also eben selbstzufrieden, himmelguckend, sich selbst glücklich, wohlfühlend in seiner Gemeinde. Es geht aber nicht um ein passives Warten, auch wenn ja tatsächlich hier es heißt von Jesus, sie sollen warten. Aber wie sollen sie warten? Und hier kommt das Gebet ins Spiel, Vers 12 bis 14. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur ein Sabbatweg eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei. Unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Also sie alle, und später wird dann auch 120 Leute genannt, als Zahl genannt, und die bildeten diesen Kern, diesen Anfang. Und sie beten zwei Dinge, anhaltend und einmütig. Anhaltend. Dieses Gebet war die direkte Auswirkung von Jesus' Anweisung und Verheißung. Sie beten vermutlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Sie beten um Erweckung. Ein Theologe, Jan Murray, hat mal gesagt, Erweckung ist eine Manifestation der Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes in einem außergewöhnlichen Maß. Zur Erfrischung der Kirche, zur Rettung der Welt. Aber auch wenn sie das souveräne Werk Gottes bleibt, so ist sie ebenso ein Werk, welches als Antwort auf die Bitten von Betern geschieht. Also natürlich ist Gott souverän und kann ohne uns, aber er will mit uns. Er tut es nicht, ohne gebeten zu werden. Und hier wird, denke ich, auch eine Grenze überschritten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo eure Grenze liegt von anhaltendem Gebet. Natürlich hat Jesus gesagt, in wenigen Tagen, aber die wussten nicht, dass es nur 10 Tage bis Pfingsten dauert. Und ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, 10 Tage Gebet, da bin ich dabei. Wir müssen uns fragen lassen, welche Rolle, wenn uns Erweckung ein Anliegen ist, spielt Gebet und was bin ich bereit zu investieren für anhaltendes Gebet? Einmütigkeit, das Zweite. Und wieder werden Grenzen, glaube ich, überwunden. Wir müssen uns ja nicht einbilden, dass diese 120 Leute damals ein Herz und eine Seele waren. Wer ein bisschen die 12 Jünger schon studiert, der weiß, dass dem nicht so ist. Also ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Geschichten. Und die kommen zusammen und die beten für Erweckung, einmütig. Ich habe euch ja mein Lieblingszitat gesagt von Antoine Saint-Exupéry. Also die Leidenschaft wecken nach dem Meer. Ein anderes Zitat, Champer Morgan, er sagt, ein Seemann hat keine Macht über den Wind, aber ein guter Seemann kennt den Wind und weiß, wie man Segel setzt, wenn der Wind bläst. Und so ist es ein bisschen. Ihr wisst, dass der Heilige Geist wird in der Bibel ja auch als Wind beschrieben. Wir haben keine Macht über den Wind, wann er kommt, wie er kommt. Das liegt alles bei Gott. Aber ein guter Seemann und ich möchte sagen, gute Jünger, gute Jüngerin, die wissen, wie man Segel setzt. Und die wissen, wenn der Wind bläst, jetzt geht's los. Und das ist genau der Punkt. Wir sind angewiesen, dass Gott seinen Geist gibt und dann in der Kraft des Heiligen Geistes loszugehen. Und dann sind wir bei der Praxis. Dann ist das Warten vorbei. Also ihr merkt, das hat alles eine gewisse Logik. Ein Verständnis für Reich Gottes. Das Warten, das Beten und dann das Gehen. Und deswegen nochmal den Kernvers, das ist der Vers 8, den möchte ich euch wirklich so mitgeben. Wenn der Heilige Geist, und das gilt nicht nur für damals, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, in den entferntesten Gegenden der Erde. Für mich ist das der Schlüsselvers zur ganzen Apostelgeschichte. Und ich mache euch Mut, lest sie nochmal und mit dieser Frage, was kann ich für heute hier lernen? Wo geht diese Geschichte eigentlich bis heute mit mir, mit uns als Gemeinde weiter? John Piper hat gesagt, wenn wir uns entscheiden, für Entweckung zu beten, aber nicht gleichzeitig um Gehorsam gegenüber Gott, sollten wir nicht um Erweckung beten. Dann sollten wir ein Gebet der Buße und Umkehr beten. Ich hoffe, die Botschaft ist nicht zu hart, weil ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen Erweckung und an manchen Punkten brauchen wir vielleicht auch erst Buße und Umkehr. Leidenschaft für das Reich Gottes, Leidenschaft für diese Mission, Zeuge zu sein. Und ganz ehrlich, ich stehe nicht hier, weil ich das immer gut umsetze, sondern wirklich zu sagen, ja, ich will wieder Zeuge sein. So als junger Christ ist man so, wah, ne? Und man haut das jedem um die Ohren und schreibt das auf T-Shirts oder sonst wie. Habe ich auch alles gemacht. Und je länger man dabei ist, umso schwächer wird es manchmal. Und deswegen, ich glaube, wir brauchen neu das Gebet um Heiligen Geist. Wir brauchen neu diese Kraft, die unsere Ängste, unsere Zurückhaltung überwindet. Und ich wünsche uns, dass wir sehen, dass diese Geschichte, nicht die Apostelgeschichte, sondern die Geschichte des Geistes Gottes, bis Jesus wiederkommt, so wie sie ihn damals haben auffahren sehen, bis er wiederkommt, wie diese Geschichte an unserer Zeit weitergeht. Und wenn Gott Gnade schenkt, dann ist auch Erweckung drin. Die 3 Zitate am Anfang haben es gezeigt. Ich finde, die Situation in Deutschland ist nicht so aussichtslos auf diesem Hintergrund, dass wir keine Hoffnung hätten. Die Kirche ist nicht tot. Die Kirche Jesu. Ja? Also ich wünsche uns, euch, dass wir hier einmütig und anhaltend beten.